Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bern einfach. Mein Name ist Yannick Güttinger und es ist mir eine Freude, Ihnen das heutige Gespräch mit dem Tobias Straumann zu präsentieren. Das ist ein Interview, das der Nebelspalter-Redaktor Alex Reichmuth geführt hat zum Handelskrieg mit den USA und den damit zusammenhängenden Ankündigungen von Roche und Novartis in den USA Milliardenbeträge zu investieren. Wir haben uns entschieden, Ihnen das Interview auch als Podcast zur Verfügung zu stellen. Es ist bereits auf nebelspalter.ch in schriftlicher Form erschienen. Uns würde es wundern, ob Sie also Zusatz-Content, zusätzliche Inhalte in dem Bern einfach Podcast-Feed gut finden, ob Sie das willkommen heißen, ob Sie gerne mehr solche Inhalte konsumieren würden, auch hier im Podcast-Feed. Tun Sie uns doch hier eine Rückmeldung dazu machen, wenn Ihnen das gefällt oder auch wenn Sie das ganz fest stört. Machen Sie doch ein Mail an berneinfach@nebelspalter.ch. Es würde uns sehr freuen und wir könnten ein bisschen besser einschätzen, ob wir weitere solche Inhalte Ihnen hier in dieser Form sollen präsentieren sollen. So, genug angekündigt. Ich gebe das Wort über an Alex Reichmuth und das Interview mit dem Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker und Professor an der Uni Zürich.
Tobias Straumann, Roche und Novartis haben jetzt in den letzten Tagen Investitionsentscheide von insgesamt 73 Milliarden Dollar in den USA bekannt gegeben. Überrascht Sie diese Investitionen?
Nein, nicht wirklich, weil ja die Frage der Pharmazölle immer noch offen ist. Bisher hat ja die Trump-Administration Ausnahmen gewährt. Das ist aber noch nicht sicher, ob das so bleiben wird. Und deshalb war ich nicht überrascht, dass die beiden Basler Firmen nun aktiv versuchen, sich einzubringen.
Es wird jetzt immer gesagt, diese Investitionsentscheide haben mit der Zollpolitik von Donald Trump zu tun. Ist das wirklich der Fall? Stimmt das?
Ich glaube, der Zeitpunkt ist wichtig, die Art der Kommunikation ist wichtig, aber ansonsten sind es natürlich Investitionen, die wahrscheinlich zu einem ganz großen Teil schon längst geplant waren. Man kann ja nicht von heute auf morgen ein Werk versprechen, wenn man nicht schon einiges abgeklärt hat. Das sind ja sehr lange Investitionszyklen. Und zudem konnten wir auch in der Zeitung lesen, dass die Roche offenbar etwa 15 Milliarden pro Jahr Forschung und Entwicklung ausgibt in den USA und etwa 3,5 Milliarden Dollar für neue Werke. Bei Novartis dürften das ähnliche Größenordnungen sein, das heißt auf 5 Jahre gestreckt. Sind das jetzt fast schon ähnliche Zahlen, die auch eingesetzt werden für die normalen Investitionen. Also ich glaube, das ist wirklich zu einem großen Teil Kommunikation und Zeitpunkt und nicht effektive neue Investitionspolitik.
Eben, man ist ja überrascht, solche Riesenbeträge in kurzer Zeit. Kann man davon ausgehen, dass die einfach fixfertig in der Schublade schon da waren?
Ich glaube, beim Werk für die Abnahmemittel, die Roche geplant hat und angekündigt hat, ich glaube, das ist schon länger ein Thema, zumal ja der Hauptmarkt sowieso in den USA ist und auch dort, nehme ich an, die Forschung und Entwicklung schon am weitesten fortgeschritten ist. Ich bin also auch da der Meinung, dass dieses ganz konkrete Projekt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das als kurzfristige Reaktion auf den Tisch gebracht wurde. Bei Novartis wissen wir ja gar nicht genau, worum es sich handelt. Ist auch ein kleinerer Betrag, da bin ich noch unsicherer, ob es wirklich etwas Neues ist.
Aber es ist schon eine Reaktion auf Donald Trump. Letztendlich,
der Zeitpunkt und vor allem, wie es angekündigt wird, ich kann mich nicht erinnern, dass die Pharma so auf die nächsten 5 Jahre etwas schon in Aussicht gestellt hat, bevor es nicht effektiv zum Spaltenstich gekommen ist.
Jetzt wird ja oft gesagt, die Schweizer Firmen würden vor Donald Trump einknicken. Sehen Sie das in diesem Fall auch so?
Ja klar, die müssen sich natürlich ausrichten auf die Politik. Das ist aber schon immer so gewesen. Also ich erinnere mich an den Beginn der Basler Chemieindustrie. Im späten 19. Jahrhundert hat man auch sehr früh dann, sah man sich gezwungen, Auslandswerke zu bauen. Damals eher in Europa, aber in Deutschland und in Frankreich, weil auch dort Zölle erhoben worden sind. Und dann haben die Basler Firmen natürlich dann ja, sich entschieden, auszuweichen. Das war sehr einfach damals. Man musste nur ein paar hundert Meter über die Grenze. Aber es ist genau der gleiche Vorgang. Das gibt es immer wieder. Oder der Roche mit dem Standort Natli, der wurde auch schon vor dem Ersten Weltkrieg gegründet. Die USA war damals.
Wo war das?
In Natli. Natli ist Nutli, ist glaube ich New Jersey.
Ah, okay.
Das ist der Hauptsitz von Roche neben Genentech. Aber Natli ist der alte Sitz, auch vor dem Ersten Weltkrieg. Damals waren die USA ja auch sehr protektionistisch. Und dann die Verlagerung des Hauptsitzes Roche im Zweiten Weltkrieg nach Natli, aus Angst vor einer deutschen Invasion, war natürlich auch ein Einknicken vor den politischen Veränderungen. Also das ist sehr typisch, das gilt ja auch für die offizielle Schweizer Politik. Sie muss sich immer wieder außenpolitisch anpassen und für die Firmen gilt das erst recht, wenn sie überleben wollen.
Aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Entscheide jetzt auch betriebswirtschaftlich Sinn machen.
Das auf jeden Fall. Das ist ja in dem Sinne eine Win-Win-Situation für die Firmen, weil ja der amerikanische Markt sowieso der größte ist. Ich glaube, bei der Roche ist es schon mehr als 50%. Wir exportieren ja extrem viel Pharmaprodukte und davon wiederum einen hohen Anteil in die USA. Das ist der Wachstumsmarkt für die Gesundheit. Und ich bin ja auch froh, dass man sich eher auf die USA ausrichtet und nicht in China. Jetzt zum Beispiel den Standort Shanghai ausbaut, das wäre viel gefährlicher bei den USA. Eben ist es sowieso ein Trend, der sich nun einfach fortsetzt und beschleunigt wird.
Geht jetzt einfach ein bisschen schneller als vielleicht geplant.
Genau.
Sind diese Investitionen in den USA jetzt eigentlich schlecht für den Standort Schweiz? Das ist ein Nachteil für die Schweiz, wenn jetzt in den USA so groß investiert?
Ich glaube, auch da ist ein Trend. Das ist schon so. Ich meine, die Forschung und Entwicklung ist auch dort am besten, wo die Produktion ist, wenn es sich um ein hochentwickeltes Land handelt, wie die Schweiz oder die USA. Also diese Verlagerung hat schon lange stattgefunden. Auch bei der Novartis hat man ja enorm ausgebaut in Cambridge, Massachusetts. Also das ist schon ein längerer Trend, der sich vielleicht nun auch wieder einfach beschleunigt. Es ist besorgniserregend, weil natürlich die Bedeutung des Mutterhauses und der Forschung und auch jetzt wahrscheinlich eben auch der Produktion nochmals abnimmt innerhalb dieser beiden Konzerne. Und das ist immer schlecht, wenn ein Standort relativ an Bedeutung verliert und der größte Standort immer noch mächtiger wird. Zumal die Amerikaner natürlich die Schweiz nicht als besonders wichtigen Markt betrachten. Für die ist das natürlich eher etwas, was man abbauen kann. Bei der Novartis ist ja auch das Management sehr stark amerikanisch geprägt. Bei der Roche, glaube ich, ist die Verbundenheit mit Europa und vor allem mit dem deutschsprachigen Europa immer noch groß.
Was muss man denn befürchten, dass diese beiden Firmen oder mindestens eine bald ganz abwandert irgendwohin in die USA?
Ja, es kann schon sein. Also das kann man nie ausschließen. Ich würde bei der Roche das weniger erwarten, aber bei der Novartis finde ich das nicht ganz vom Tisch zu wischen, zumal der CEO ja auch ja, nie richtig in der Schweiz angekommen ist, zumindest kommunikativ immer wieder kritisiert wird. Die Roche-Familie macht das viel, viel schlauer, auch jetzt im Verwaltungsrat und auch der CEO ist sehr zurückhaltend. Also da, bei Novartis könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber dazu vielleicht ein ganz grundsätzlicher Punkt. Die Schweiz hat im 20. Jahrhundert enorm viele Grosskonzerne erhalten sozusagen durch die politischen Umstände. Es sind ja ältere Firmen, aber die sind richtig groß geworden durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg, weil da die Konkurrenz vor allem in Europa zweimal geschwächt wurde und das hat man geschickt ausgenutzt. Und vielleicht ist das halt auch eine Zeit, die ein bisschen vorbei ist. Wir haben so viele Konzerne verloren. Wir haben zum Beispiel die Winterthur verloren. Bei den Grossbanken haben wir jetzt nur noch die UBS. Und das ist nicht nur eine Frage von fehlenden oder schlechten Managemententscheidungen, sondern auch, ja, es ist ein viel schwierigeres Umfeld geworden Fehler rächen sich viel schneller. Oder bei der Maschinenindustrie, Sulzer ist abgestiegen, BBC musste mit oder hat sich entschieden, damals mit der schwedischen Firma zusammenzugehen. Also das könnte durchaus ein Trend sein, als halt auch in der Pharmaindustrie, dem verbliebenen letzten richtig starken großen Cluster, dass da halt auch eine, vielleicht eine Art Normalisierung stattfindet. Das ist aber nur eine Vermutung, ich möchte das nicht herbeireden, aber es ist einfach auffällig. Wir haben eigentlich nur noch Nestle, UBS und die beiden Pharmafirmen, die sind richtig groß, die sind in der Top-Liga. Und der Rest macht tolle Arbeit, aber ist nicht von der Größe und der Bedeutung her im globalen Wettbewerb gleich präsent.
Jetzt eben, Interpharma schrieb jetzt gestern in einer Medienmitteilung, der Standortwettbewerb verschärfe sich. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, der war schon lange sehr scharf. Ich würde sagen, das hat in den 90er Jahren mit der generellen Öffnung und Liberalisierung begonnen. Und damals ist ja auch die Novartis-Fusion hat stattgefunden, gerade auf dem Hintergrund eines verstärkten Wettbewerbs. Da hat man ja auch primär ja geschaut, dass die einzelnen Sparten zusammengelegt und gestärkt werden. Es war ja weniger eine klassische Fusion, wo 1 und 1, 2 oder 3 wurde, sondern man hat ja wieder Dinge abgestoßen, um sich eben auf den Pharma-Sektor zu fokussieren. Und das ist deswegen aus meiner Sicht nichts Neues. Aber eben die Schweiz hat es ist immer gut, wenn man an den Standort denkt und versucht, die Bedingungen zu verbessern. Ich sehe es aber eher in den Forschungsrahmenbedingungen, das ist meine Sicht, die finde ich die wichtigsten, dass man zum Beispiel dieses Gentech-Moratorium nun endlich aufgibt. Man hat ja jetzt 2-3 Mal, ich weiß gar nicht wie viel, mal das verlängert, es ist jetzt wirklich nichts passiert. Man kann jetzt wirklich sagen, ja, wir haben das jetzt ernsthaft geprüft und können eigentlich jetzt zum Schluss kommen, dass das jetzt eigentlich überflüssig ist. Solche Dinge, glaube ich, wären gerade in Europa sehr, sehr wichtig und würden uns dann auch wieder für einen amerikanisch dominierten Konzern wie Novartis interessanter machen.
Gibt es da noch andere Faktoren, wie man die Standortattraktivität der Schweiz verbessern könnte?
Ja, es ist immer ein ganzer Kranz. Es ist natürlich das ganze Universitätsmilieu. Es ist die Rekrutierung von Fachkräften, selbstverständlich, auf allen Ebenen, nicht nur jetzt im Labor. Und steuerlich, wobei da hat man ja recht. Ja gut, das war diese ganze OECD-Mindeststeuerreform, aber mit diesen entsprechenden Patentboxen und so, da hat man eigentlich immer noch ein gutes, glaube ich, immer noch eine sehr gute Rahmenbedingungen in Basel, aber es ist klar, es ist hauptsächlich die Angebotsseite eben, also Freiheit für die Forschung, kurze Wege, nicht allzu bürokratisch und natürlich die Leute müssen nach Basel kommen, aber ich glaube, das war noch nie ein Problem in der Schweizer Geschichte, ganz unabhängig vom Einwanderungsregime. Das ging auch nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit, das ging eigentlich gut.
Gerade die Pharmaindustrie betont eigentlich unablässig, dass man unbedingt auch eine Normalisierung mit der EU brauche, also diese Rahmenverträge. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das Problem nicht der Pharmaindustrie. Sie haben ja alles. Sie haben die Personenfreizügigkeit und die Pharmaindustrie war bisher noch nie Thema, dass dort jetzt die gegenseitige Anerkennung wegfallen würde. Und selbst wenn sie wegfallen würde, die Konzerne haben ja überall Tochtergesellschaften. Also ich sehe überhaupt nicht, warum gerade jetzt von dieser Branche immer so viel Druck gemacht wird. Da verstehe ich es fast noch besser bei der Medizinaltechnik, obwohl sich da ja auch herausgestellt hat, dass die meisten Firmen gar kein Problem damit haben, mit dieser sogenannten Erosion.
Gut, gibt es noch etwas, was du anfügen möchtest, was noch wichtig
ist? Alles gut. Ja.
Okay.
Nice. Sollen die Basler sich mal überlegen, was Sie selber für den Rahmenbedingungen mal fordern könnten, dass wir steuern können. Und diese Platte mit der EU, es kommt überall. Wenn Covid ist, EU. Wenn Trump Zölle hat, EU. Wenn die EU. Das, habt ihr keine besseren Ideen?
Kopf gesetzt. Ja.
Das kommt immer bei jedem. Wenn es 4 Tage regnet, EU-Rahmenverträge müssen wir. Europa hat besseres Wetter, Spanien hat besseres Wetter. Habt ihr euch das schon mal überlegt?
Super, wunderbar, dann danke dir.
Das war das Interview von Alex Reichmuth mit dem Tobias Straumann, einem Wirtschaftshistoriker, und Professor an der Uni Zürich. Wenn Ihnen das Interview gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Nebelspalter abonnieren würden. Das finden Sie auf nebelspalter.ch/Abonnierung. Sie können auch ganz einfach ein Testabo lösen, wo Sie gratis unsere Inhalte konsumieren auf der Webseite. Das ist die beste Art und Weise, wie Sie den Journalismus unterstützen können. An dieser Stelle nein, ist der Hinweis, es würde uns sehr wundern, ob Ihnen so zusätzliche Inhalte in dem Podcast-Feed von Bern einfach gefällt. Wenn Ihnen das sehr zusagt, möchten Sie doch ein Mail an berneinfach@nebelspalter.ch und lassen Sie uns das wissen. Und wenn Sie das ganz sehr stört und Sie am liebsten nur den Dominik Foesi und den Markus Somm am 5 Uhr am Abend in der regulären Bern einfach Folge hören wollen, teilen Sie uns das auch mit. Dann können wir das ein bisschen besser einschätzen, wie wir in Zukunft mit solchen Inhalten umgehen sollen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Janif Güttinger und am 5 Uhr gibt es hier wieder eine reguläre Folge von Bern einfach auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit wie gewohnt. Vielen Dank.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch